Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Nach dem Großkampftag gestern in der NBA gab es heute Nacht nur 3 Spiele. Über die spreche ich allerdings wie immer im Sportplatz hier auf meinsportpodcast.de mit einem unserer Experten. Dieses Mal ist es wieder der Experte von den GoToGuys.de, Patrick Preis. Hallo Patrick.
Hallo Andreas.
3 Spiele haben wir. Wir haben unter anderem das Sorgenkind der Liga heute Nacht spielen gehabt, die Houston Rockets, die überhaupt nicht auf Touren kommen in dieser Saison, aber letzte Nacht einen wichtigen Sieg gegen die Portland Trailblazers gefeiert haben. War es das Licht am Ende des Tunnels für die Houston Rockets letzte Nacht?
Die Rockets-Fans werden davon ausgehen oder das zumindest hoffen, dass es das Licht am Ende des Tunnels war. Man konnte gestern Portland mit 111 zu 104 schlagen. Im ersten Viertel sah das allerdings erstmal noch ganz anders aus. Die Trailblazers konnten zwischenzeitlich einen 21 zu 6 Run starten und ich habe das Spiel gesehen, ich dachte mir schon, vielleicht sollte ich einfach ausmachen, weil 15 Punkte vorne ist eh schon vorbei, so ungefähr. Vor allem am Brett waren die Blazers im ersten Viertel extrem überlegen. Haben da teilweise, ich glaube 9 Offensiv-Rebounds im ersten Viertel geholt und haben da wirklich extrem viele Second-Chance-Points holen können. Dann konnte Houston aber auf einmal defensiv anziehen und offensiv auch wieder was treffen und hat einen 15 zu 2 Run gestartet. Dann war es auf einmal wieder enger. Und so konnte man das Spiel dann auch lange recht eng halten. Und im vierten Viertel konnten die Houston Rockets dann davonziehen. Ein bisschen haben dann einen 10 zu 0 Lauf gestartet zu Beginn des vierten Viertels und haben diese Führung dann ein bisschen ausgebaut und bis zum Ende hin auch halten können. Recht auffällig, die Bank der Rockets gestern recht überzeugend, oder zumindest die Bank der Blazers extrem schwach. Also die Rockets Bank 37 Punkte, die der Trailblazers nur 13 Punkte. Dabei hatte man vor 2 Wochen oder so oder ein paar Tagen ja noch gesagt, dass die Rockets eben kaum Rotationsspieler im Team haben, sondern eben nur 3 bis 4 Stars und sonst eben keinen brauchbaren Spieler. Gestern konnten diese nicht brauchbaren Spieler dann aber allerdings hier das Gegenteil beweisen. Hervorheben lassen sich bei Houston allerdings auch die Leistung von James Harden mit 29 Punkten und von Chris Paul, der ein interessantes Triple-Double aufgelegt hat mit 11 Punkten, 11 Rebounds und 10 Assists, aber nur 2 aus 12 ging aus dem Feld und keinen seiner 4 Dreier getroffen hat. Das ist hier eine sehr untypische Leistung für Chris Paul. Und bei den Trailblazers lassen sich Damian Lillard und CJ McCollum hervorheben. Damian Lillard mit 34 Punkten und CJ McCollum mit 23 Punkten, allerdings auch keinen seiner 5 Dreier getroffen. Insgesamt aber trotzdem 10 von 21 Würfen, also hat scheinbar hier extrem gut von überall anders getroffen. Aber der Dreier, der wollte gestern nicht fallen. Genau.
Mike D'Antoni hat hinterher gesagt, Nene sah aus wie der alte Nene, nicht wie ein alter Nene, und fand sein Wortspiel relativ lustig dabei. Könnte jemand wie Nene dabei helfen, dass die Houston Rockets dann in der nächsten Zeit dann quasi wieder den Weg aus dem Tabellenkeller machen?
Ja, Nene war gestern wirklich wichtig, weil Clint Capella auch noch irgendwann ausgefault hat, und so hat Nene echt recht viele Minuten gesehen, was für sein Alter, sagen wir mal, eher untypisch ist. Also man denkt ja immer, oder er sollte eigentlich eher so 15 Minuten sehen. Gestern waren es, glaube ich, 25 oder so.
21 waren es, ja.
21, okay. Genau. Aber das ist dann doch eher untypisch viel. Aber wie gesagt, die Rockets brauchen eigentlich hauptsächlich fähige Rotationsspieler, egal in welchem Alter. Und solche Spieler können natürlich helfen. Gerade mit der Erfahrung, die Nene auch schon hat, ist er dann natürlich wirklich, wirklich gut.
Jared Green macht ja ein gutes Spiel, du hast es bereits gesagt. Jemand wie Michael Carter Williams ist auf der Bank und sitzt am Ende der Bank und spielt überhaupt nicht. Michael Carter Williams wird sicherlich auch mit anderen Erfahrungen bzw. Erwartungen dann auch nach Houston gekommen sein. Warum findet D'Antoni für jemanden wie Carter Williams überhaupt keinen Platz im Moment?
Ja, das Problem bei Carter Williams ist ja eigentlich, dass er halt keinen Wurf hat. Also er trifft zwar aktuell über 37% seiner einen pro Spiel. Und ansonsten trifft er halt auch nicht viel und ist halt auch generell kein wahnsinnig guter Spieler einfach mehr in der Liga und das auch eigentlich schon jetzt mittlerweile seit Jahren, würde ich sagen. Er hat damals den Rookie of the Year gewonnen, aber der war ja doch in einer extrem schwachen Rookie-Class, zumindest in diesem Jahr war die Rookie-Class sehr schwach. Und jetzt mittlerweile stagniert er oder baut seit Jahren ja ab. Also er hat 2014, 15 konnte er noch 15 Punkte auflegen für Philadelphia und seitdem immer weiter abfallend auf 11 Punkte, auf 6 Punkte, auf 4 Punkte und jetzt wieder 4 Punkte. Also der ist eigentlich schon seit Jahren kein wirklich brauchbarer Spieler mehr und da war auch vor der Saison die Frage für viele Experten, was die Rockets eigentlich mit ihm genau wollen. Mhm. Aber scheinbar hatten die Rockets sich hier vielleicht erhofft, dass sie ihn in seiner Karriere nochmal irgendwie in Schwung bekommen und ihn da wieder irgendwie eher in die Richtung von seiner Rookie-Saison oder von seiner zweiten Saison hinbekommen. Dem ist aber jetzt offensichtlich nicht so.
Ja, also Michael Carter Williams spielt keine Rolle bei den Houston Rockets, die gewinnen aber gegen die Portland Trail Blazers mit 111 zu 104. Die San Antonio Spurs, auch deren Motor stottert in dieser Saison so ein bisschen. Greg Popovich muss mit einer Mannschaft im Moment arbeiten, die an beiden Enden des Courts keine überdurchschnittlichen Leistungen bringt, aber für einen klaren Sieg gegen die Phoenix Suns, das schlechteste Team der Liga im Moment, hat es letzte Nacht gereicht. 111 zu 86, das war ein sehr sicherer Sieg für die San Antonio Spurs.
Ja, die Suns sind ohne Devin Booker angetreten, ihr mit Abstand bester Spieler und ohne Devin Booker kann man in Phoenix eigentlich auch keine Spiele gewinnen. Also da ist das Team aktuell einfach viel zu schlecht. Die Suns haben gestern nie geführt. Die San Antonio Spurs haben die Führung konstant ausgebaut, am Ende vom Viertel dann eben 25 Punkte vorne. Statt Booker durfte Rookie D'Anthony Melton starten. Der hat immerhin ein gutes Spiel gemacht mit 17 Punkten, 7 Rebounds und 6 Assists. Konnte ich hier eigentlich auch in der Point Guard-Rolle überzeugen. Vielleicht haben die Suns jetzt endlich ihren Point Guard gefunden, dem sie jetzt die nächsten Monate zumindest den Ball vermehrt in die Hand geben können, wenn sie es mit Devin Booker nicht 100% überzeugend machen wollen. Ansonsten bei den Suns lassen sich noch rausheben, vielleicht DeAndre Ayton mit 12 Punkten und 11 Rebounds und TJ Warren mit 23 Punkten. Bei den San Antonio Spurs konnten vor allem Bryn Forbes und LaMarcus Aldridge überzeugen. Bryn Forbes mit 24 Punkten und 11 Rebounds und LaMarcus Aldridge mit 18 Punkten. Bei DeMar DeRozan, ein auch eher interessantes Deadline mit nur 5 Punkten, aber dafür mit 9 Assists, also hier eher als Playmaker oder Passgeber aktiv. Man hat andere Leute die Punkte machen lassen. Auch ganz interessant, die Bank der San Antonio Spurs konnte gestern 47 Punkte erzielen und die der Phoenix Suns nur 19. Also hier die Führung gestern, die hat die Bank erspielt, könnte man sagen.
Ja. Die Phoenix Suns nach wie vor nur mit 4 Siegen. Sie suchen einen Point Guard im Moment. Devin Booker war letzte Nacht wieder nicht dabei. Gibt es in dem Moment in irgendeiner Weise Hoffnung für die Phoenix Suns auf Besserung?
Ja, man kriegt einen hohen Draftpick und nächstes Jahr kann man dann nochmal neu starten bei 0-0. Ich gehe aktuell nicht davon aus. Also man sollte eigentlich schon ein paar mehr Siege geholt haben als 4 Stück aktuell. Das ist schon wirklich mies, was da teilweise in Phoenix passiert. Allerdings hat man eigentlich auch schon irgendwo ein halbwegs gutes Gerüst, würde ich sagen, mit Devin Booker, DeAndre Ayton, Mikal Bridges und TJ Warren zum Beispiel. Das sind alles junge Spieler, die schon gezeigt haben, dass sie in der Liga einen Platz haben und auch haben sollten. Aber man hat halt auch eben viele Spieler, die da erst noch hinkommen müssen. Also Josh Jackson, der letztjährige Nummer 4 Pick, sucht immer noch so ein bisschen nach seiner Form, war auch gestern nur 2 aus 14 wieder, nur einen seiner 4 Dreier getroffen. Generell immer eine sehr schwankende Leistung bei ihm. Mikal Bridges zeigt zwar schon was, aber ist halt auch im ersten Rookie, also kann noch nicht so viel zu Siegen beisteuern. Genauso bei DeAndre Ayton sehen wir das auch noch. Der ist zwar offensiv wirklich schon sehr, sehr stark, aber hat defensiv öfters noch Probleme und ja, wirkt da teilweise noch etwas verloren. Und auch bei den anderen Spielern sind halt teilweise wirklich große Fragezeichen dabei. Dragan Bender war ein hoher Pick vor ein paar Jahren, der spielt aktuell gar keine Rolle. Gestern 2 Punkte in 18 Minuten gemacht. Man hat einfach super viele Spieler, die wirklich ganz viele Fragezeichen mitbringen. Und gestern haben zum Beispiel auch die ganzen Veterans, die man ja eigentlich reingebracht hat, um die jungen Spieler da anzuführen, wie Ryan Anderson und Trevor Ariza und auch Jamal Crawford, einfach keine Minuten gesehen. Bei den Suns ist sehr, sehr komisch alles, würde ich sagen, und auch sehr, sehr schwankend.
Ja, also, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, ich wollte bloß noch sagen, also wenn Devin Booker ein gutes Spiel hat und bei denen alles läuft, sagen wir mal, oder wenn bei denen mehr zusammenläuft mit Devin Booker als Point Guard oder als Playmaker, dann sieht das teilweise auch wirklich gut aus. Gerade die Andre Ayton und Devin Booker verstehen sich da eigentlich auch schon sehr gut auf dem Platz. Aber insgesamt ist halt die Kaderqualität einfach nicht gegeben bei den Suns.
Ja, die Phoenix Suns zieren weiterhin das Tabellenende der Western Conference. Die San Antonio Spurs kommen langsam raus aus dem Keller beziehungsweise versuchen jetzt dann auch oben anzuklopfen. Ein Spiel haben wir noch, dass der LA Clippers, die einen überraschend starken Start hatten gegen die Toronto Raptors, aber die Eastern Conference scheint dieses Mal der Spitze der Western Conference nochmal zeigen zu wollen, was eine Hake ist, weil das war ein sehr, sehr sicherer Sieg für die Toronto Raptors bei den LA Clippers, 123-99.
Genau, die Toronto Raptors ohne Kawhi Leonard. Eigentlich hätten sich die Clippers zu Hause Hoffnung machen können. Die haben ihn, die Toronto Raptors, aber dann relativ schnell zerstört. Die Clippers konnten nur im ersten Viertel führen und ansonsten das Spiel eigentlich nie wirklich eng gestalten. Die Raptors zwischenzeitlich mit 32 Punkten vorne, am Ende dann mit 24 gewonnen, auch sehr, sehr deutlich, sehr souverän. Auch dafür verantwortlich, kann man vielleicht sagen, die geringen Turnover bei den Raptors, die nur 7 Stück gestern hatten, die Clippers dagegen 16. Hier recht einfache Punkte für Toronto. Herausheben lassen sie vielleicht in Kawhi Leonards Abwesenheit Kyle Lowry mit 21 Punkten, 5 Rebounds und 7 Assists, der allerdings gestern nur die zweitmeisten Assists im Team gegeben hat, weil Fred VanVleet als Point Guard starten durfte in der Abwesenheit von Kawhi Leonard und 5 Punkte, 6 Rebounds und 14 Assists aufgelegt hat. Also hier absolute Playmaker Rajon Rondo-Manier Assists verteilt hat. Dann noch Serge Ibaka mit 25 Punkten und 9 Assists in gerade mal 24 Minuten. Und die Bank der Toronto Raptors möchte ich noch als Ganzes hervorheben mit 50 Punkten. Und was dann bei den Clippers noch hervorsticht, die Bank der Clippers war sogar noch stärker. Die hat 64 Punkte aufgelegt. Aber da sieht man dann auch schon das Problem, weil die Starter der Clippers gestern extrem mies waren. Also Tobias Harris und Danilo Gallinari, die sonst diese Saison ja extrem stark sind, nur mit 10 respektive 11 Punkten in dem Spiel. Ansonsten lassen sich von der Bank noch Tyron Wallace mit 15 Punkten, 4 Rebounds und 6 Assists und Boban Marjanovic mit 18 Punkten und 7 Rebounds hervorheben. Aber bei den Clippers gestern hat auch keiner der Starter mehr als 22 Minuten gespielt. Also da hat Doc Rivers scheinbar sehr schnell erkannt, dass seine Starter ihm da nicht weiterhelfen und hat dann da eben die Bankspieler vermehrt gespielt. Und dann am Tyron Wallace die meisten Minuten mit knapp über 24.
Die Toronto Raptors scheinen aber schon, also man fragt ja immer, sind diese Teams for real? Jetzt haben sie ohne Kawhi Leonard dann in LA so klar gewonnen. Das scheint dann schon ein sehr, sehr starkes Team in diesem Jahr zu sein.
Ja, genau, die Toronto Raptors müssten jetzt mittlerweile, wenn ich nicht verkehrt bin, auch schon ihr 6. oder 7. Spiel ohne Kawhi Leonard bestritten haben und haben von denen einen Großteil gewonnen. Und ansonsten sieht man eigentlich auch nur gegen ja, die absoluten Spitzenteams wirklich, dass sie mal Probleme bekommen. Also gegen Milwaukee kann ich mich nicht daran erinnern, dass sie Probleme hatten. Aber die sind ja diese Saison auch eines der Spitzenteams. Aber die Toronto Raptors sehen dieses Jahr wirklich stark aus. Ähnlich wie letzte Saison vielleicht. Aber spannend wird es dann für die Raptors vermutlich im März und April, wenn es dann in Richtung der Playoffs geht, wie stark man da dann ist und ob man diesen Playoff-Fluch in Anführungszeichen, ob man den ablegen kann und ob man da vielleicht auch mal seine Spitzenleistungen zeigen kann, ob das Team da auch genauso funktioniert, wie man das in der Regular Season denn tut. Weil in den letzten Jahren in den Playoffs haben wir ja immer wieder gesehen, dass sie da trotz ihrer Top-Werte in sämtlichen Statistiken dann in den Playoffs immer wieder Probleme bekommen, ob es dann an LeBron ist oder letzte Saison hat man auch schon in der ersten Runde gegen die Washington Wizards nicht überragend ausgesehen. Ist dann zwar weitergekommen, aber auch da hatte man sich als Second Seed eigentlich mehr erhofft.
Die Toronto Raptors gewinnen ganz, ganz klar bei den LA Clippers und schließen damit den NBA-Tag ab. Es gab nur drei Spiele, allerdings drei interessante Spiele mit ein paar Geschichten. Und das war Patrick Preis von den GoToGuys.de, der mit mir diese Spiele durchgegangen ist. Danke, Patrick.
Gerne.
Wir bei meinsportpodcast.de haben allerdings nicht nur die NBA im Programm, sondern auch Darts. Morgen geht die Darts-WM los im Alexandra Palace in London. Und wenn ihr an Darts interessiert seid, dann schaltet mal ein bei Double Trouble. Double Trouble ist unser Darts-Podcast mit Christian Oemeke als Moderator. Und der hat gestern eine Vorschau aufgenommen auf diese Weltmeisterschaft zusammen mit Kevin Barth und Marvin Vandenboom. Sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, wir werden euch während dieser Darts-WM dann auch immer informieren, entweder im Sportplatz oder bei Double Trouble in eurem Podcatcher. Könnt ihr mal nach Double Trouble schauen. Dort findet ihr alle Darts-Podcasts von meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Double Trouble. 180. Der Dart Talk auf meinsportpodcast.de. Ob Ring, Bull oder Bullseye. Jeder Wurf wird analysiert und diskutiert. Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Oemeke auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.